Und in Self-Pleasure ist es halt so, dass wir die Möglichkeit haben, die Blockaden, die dem im Weg stehen, dieser natürlichen Offenheit und Lebendigkeit, die anzutreffen, ohne sie fixen zu müssen, ohne sie zu verurteilen, ohne irgendwas daran zu ändern, sondern wirklich, was auch immer da ist, mit Liebe und mit Präsenz anzutreffen, zu halten, wahrzunehmen. Und was passiert, ist wunderbar. Denn wenn wir einfach nur präsent mit dem Gefühl sind, dann löst es sich oft schneller, als man eigentlich denkt, auf.
Willkommen bei Collecting Sparks. Ich bin Sarah Schill und begegne hier Menschen, die mit dem, was sie tun und wer sie sind, Funken sprühen. Diese Funken einzusammeln ist meine Passion. Und ich hoffe, dass unsere Gespräche auch für euch Funken aussenden, die immer weiterfliegen. Mein heutiger Gast ist Luzi Potts. Luzi ist Somatic Sexologist und somatischer Coach. Sie öffnet sexpositive tantrische Räume und unterstützt Menschen dabei, sich wieder mit ihrem Körper und ihrer Lust zu verbinden. Eines ihrer wichtigsten Tools ist die Self-Pleasure-Praxis. 2020 fing Luzis Weg damit an, indem sie über 120 Tage jeden Tag ein Self-Pleasure-Ritual praktiziert hat. Was diese Zeit mit ihr gemacht hat und warum Self-Pleasure nichts mit Masturbation und schnellen Orgasmen zu tun hat, erzählt sie in unserem Gespräch. Wir sprechen über ihre Erinnerungen an die Unbeschwertheit aus Kindertagen, wie diese ein jähes Ende fand und wie Luzi Schritt für Schritt den Weg zurück zu ihrem Körper, ihrer Lust und Lebensfreude gefunden hat. Luzi erzählt von Retreats und Tempeln und wir unterhalten uns darüber, inwiefern diese Räume traumasensible Orte sind oder es überhaupt sein müssen. Es geht um Selbstverantwortung und Begegnung von Mensch zu Mensch, ohne Agenda und ohne das Gegenüber retten zu wollen. Für Luzi ist diese Arbeit ein radikaler Akt der Befreiung, eine Rückverbindung mit unserem natürlichen Sein, mit der Natur selbst und dadurch am Ende gar Friedensarbeit. Je freier wir in unserem Selbstausdruck sind, je näher wir unseren Gefühlen kommen und lernen, mit ihnen zu sein, desto weniger werden wir im Außen nach Bestätigung oder Kampf suchen. Es ist Luzi ein Anliegen, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten und ihnen die Tools und Unterstützung zu geben, die sie selbst gerne gehabt hätte. Dafür bietet sie verschiedene Programme an, unter anderem ihren Signature-Kurs Juice, der on- und offline stattfindet. Alle Informationen dazu findet ihr in den Shownotes. Jetzt aber viel Freude und juicy Erkenntnisse bei meinem Gespräch mit Luzi Potts. Ich habe mich gefragt, war das schon immer so bei dir? Also warst du schon immer so mit deinem Körper verbunden, auch so selbstbewusst mit deinem Körper verbunden, wie du dich so zeigst? Oder war das auch ein Weg? Und wenn ja, vielleicht kannst du ein bisschen was drüber erzählen.
Ja, es war definitiv ein Weg. Also ich erinnere mich noch an das Gefühl, so verbunden zu sein, als ich ein kleines Kind war. Also da war die Verbindung einfach zur Lust meines Körpers, zur Lebendigkeit, zur Natur, zu dieser Natürlichkeit. Und ich erinnere mich an den Moment, wo meine Mutter mir gesagt hat, fass dich da unten nicht an. Da war ich vielleicht 3 oder 4. Und das war wie so ein Bruch in mir. Und danach hat sich alles verändert.
Das war wirklich, das war so ein richtig, so ein Moment, wo, okay, krass.
Ja, also ein Moment, der mir krass in Erinnerung geblieben ist, weil es so ein Schock war, dass ich halt in so freudiger, natürlicher Verbindung mit meinem Körper war und dann die Nachricht bekommen habe, es ist falsch, du darfst das nicht und dafür muss ich mich schämen. Und es ist, glaube ich, dieser Moment, der mir wirklich so hängen geblieben ist, der mich auch auf diese Reise gebracht hat. Also natürlich auch durch andere Sachen, die in meiner Kindheit passiert sind. Aber ja, ich habe eigentlich mich über die Jahre immer weiter von meinem Körper entfernt. Also durch Drogen, durch Alkohol, durch Selbstverletzung, durch verschiedene, ja, eigentlich Strategien, um eigentlich wieder mehr in Verbindung mit meinem Körper zu kommen, aber mich dadurch eigentlich immer mehr davon entfernt habe. Deswegen war das auf jeden Fall eine lange und herausfordernde Reise. Und es war wirklich erst durch die somatische Arbeit und durch die bewusste Auseinandersetzung mit meiner Sexualität, die ich wirklich als Teil meiner eigenen Heilungsreise gemacht habe, dass ich überhaupt in dieser Arbeit angefangen habe, weil ich dann gemerkt habe, ah, okay, da ist was in mir, was natürlich in diese Richtung geht, aber das war nie meine Intention.
Also, aber wann kam das zu dir? Weil erstmal ist ja so dieses, was, glaube ich, viele von uns kennen, sich so von dieser Natürlichkeit zu entfernen und nicht mit sich verbunden zu sein. Und dann ist es ein ganz schöner Weg, finde ich, dahin zu finden und dann auch noch zu sagen, ich mache da Ausbildungen drin und gebe das weiter so. Also, was war so für dich der Punkt, wo du gemerkt hast, oh, ich möchte mich damit beschäftigen und wie hast du auch gefunden, eine Art und Weise, wie du dich deinem Körper wieder annähern kannst.
Ja, also der Moment, dass ich wusste, ich muss mich damit beschäftigen, das war der Moment, in dem, ja, ich nicht mehr leben wollte.
Okay.
Ja. Also es war wirklich eine Entscheidung von, okay, entweder es geht hier nicht mehr weiter oder irgendwas muss sich radikal ändern. Und ja, in dem Moment habe ich die Entscheidung getroffen, ich möchte leben. Und wie lebe ich in einem Körper, den ich nicht spüre, den ich nicht verstehe? Und das war der Anfang dieser jahrelangen Reise, die ich gemacht habe.
Wie alt warst du da?
Also das Gefühl, nicht leben zu wollen, es gab schon immer, aber diesen wirklichen Breakdown, den es bei mir gab, da war ich Ende 20. Und habe mich dann auf Reisen begeben, also bin in alle möglichen Ecken der Welt gereist und habe angefangen mit Yoga und mit Vipassana, mit verschiedenen esoterischen Traditionen. Habe natürlich auch ganz klassische Psychotherapie gemacht. Mir wurden Antidepressiva verschrieben, die ich nicht nehmen wollte. Habe Visionssuchen gemacht, habe mit Psychedelika gearbeitet, mit Plant Medicines. Also alles Mögliche, was man irgendwie so erforschen kann, habe ich erforscht. Ja, und dann irgendwann bin ich bei einem transformativen Selbsterfahrungs- und Embodiment-Retreat gelandet, wo wir Emotional Release-Übungen gemacht haben. Und diese Woche hat mich so krass verändert. Es war wirklich so ein Gefühl von, ich lasse gerade Gift aus meinem Körper raus, was sich da irgendwie über Jahrzehnte, wenn nicht über Generationen, angesammelt hat, als würde ich wirklich Schichten von Panzer und von aufgestauten Dingen, die so alt sind, loslassen, wirklich durch den Körper, dass ich dachte, okay, was auch immer ich hier mache, das muss ich tiefer erforschen. Ja, und dann war der nächste Schritt, dass ich in ein Sexualitäts- und Tempeltraining reingegangen bin. Sozusagen, ich bin eigentlich immer tiefer nach unten in der Spirale gegangen, so von meinem Bewusstsein und von dem Yoga und diesem Weg nach oben bin ich weiter in die Dunkelheit des Körpers gereist und halt letztendlich in die Wurzel meines Körpers, in die Sexualität, meinen Genital- und Anusbereich, weil ich wusste, okay, da ist die Wurzel von allem, das habe ich gespürt und genauso war es auch.
Wow. Und dann hast du 2020, glaube ich, so 100 Tage Self-Pleasure gemacht, stimmt das?
120 sogar, ja.
Wow, also jeden einzelnen Tag ein Self-Pleasure-Ritual.
Jeden einzelnen Tag, genau, für mindestens eine Stunde, manchmal sogar länger.
Wow.
Ja.
Und was hat das verändert?
Alles. Also mein Leben war danach nicht mehr das Gleiche. Also das war auch wieder diese, ich habe sozusagen wie so eine Mikrodosis bekommen, weil ich bei einem Self-Pleasure-Ritual, was geleitet wurde, habe ich mitgemacht. Und das hat mich so zutiefst berührt und mich an etwas in mir erinnert, wo ich wusste, da ist noch viel, viel mehr. Ich habe dann 21 Tage gemacht und nach diesen 21 Tagen hatte ich das Gefühl, dass sich in mir so wahnsinnig viel begonnen hat zu öffnen und zu bewegen, dass ich gedacht habe, okay, ich bleibe da jetzt dran. Was auch immer, was diesen Prozess, den ich hier aufgemacht habe, ich möchte den bis zum Ende durchsehen und gucken, was passiert. Und es waren unglaublich intensive 4 Monate, die herausfordernd waren, die verwirrend waren, die konfrontierend waren, die magisch waren auf ganz vielen Ebenen. Ja, und was ich dabei gespürt habe, ist, dass ich fast, es fühlte sich an, als wenn ich wie durch so Schichten durchreise. Und die erste Schicht war erstmal ganz viel Taubheit und Langeweile und warum mache ich das eigentlich und was für ein Bullshit ist das denn und mich ablenken und viele andere Sachen priorisieren wollen und die ganzen Ausreden, das war die erste Schicht. Also erstmal überhaupt die Präsenz im Körper zu bekommen und auch da zu bleiben. Und die nächsten Schichten waren die vielen aufgestauten Emotionen. Also wochenlang war da ganz, ganz, ganz viel Wut. Also Wut, von der ich das Gefühl hatte, dass ich die so oft runtergeschluckt hatte. Schreien, was mir im Hals stecken geblieben ist. Dass die Wut und der Ärger eigentlich, wenn ich dann stattdessen gelächelt habe. Und ich hatte auch das Gefühl, das war nicht nur meine Wut, das war Wut, die ging noch irgendwie die Ahnenlinie lang zurück. Also wirklich so richtig heiße Rage, die ich gespürt habe für mehrere Wochen. Und ich dachte mir, wow, kann ich wirklich noch mehr schreien und noch mehr Kissen verprügeln? Es war immer noch mehr und es war immer noch mehr da. Also ich bin halt dran geblieben. Und was dann interessant war, natürlich war es nicht so direkt lineal, aber so grob war das ungefähr der Ablauf. Darunter kam die Trauer. Also ganz, ganz tiefe Trauer und auch Angst, die natürlich eine ganz andere Qualität hat als diese heiße, aggressive Wut, die sozusagen darüber liegt.
Und nur kurz zwischendrin, also und die Tools, um damit umzugehen, die hattest du davor auf deinem Weg gelernt, weil das ist ja erstmal zu sagen, so boah, jetzt ist die ganze Wut und Angst da, was mache ich jetzt damit?
Mhm. Ja? Genau, also manche Tools hatte ich gelernt, aber ich hatte auch gleichzeitig keine Ahnung und ich habe einfach versucht, meinem Körper einfach den Raum zu geben, das auszudrücken, was er ausdrücken möchte und so weit wie möglich aus dem Weg zu gehen mit dem Kopf und den Ideen und den Werkzeugen, sondern einfach wirklich ins Vertrauen zu gehen und dem Ausdruck zu folgen. Was natürlich teilweise chaotisch und teilweise wie so ein Exorzismus war, aber etwas, was ich einfach habe geschehen lassen. Ja, und nach dieser tiefen Trauer, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich bin wirklich bis in den tiefsten Kern des Schmerzes, der teilweise so überwältigend war, reingereist. Was danach kam, war sehr, sehr viel Lust. Also mehr Lust und mehr Lebendigkeit, als ich sie in meinem Leben gespürt habe. Oder vielleicht so dieser eine Moment, irgendwie dieser Sex mit jemandem gehabt zu haben und dann Sonnenuntergang und es war perfekt und alles hat irgendwie gestimmt, dieser so one moment when the stars align, was man nie wieder rekreieren kann. Und das war auf einmal ein Gefühl, diese Ekstase, zu der ich durchgängig Zugang hatte und immer noch habe. Das war vielleicht der konfrontierendste Aspekt des Ganzen, weil es ein unglaublich überwältigendes Gefühl von Lebendigkeit, von Sensibilität und auch von Liebe war, dass sich mein Körper, mein Herz so weit geöffnet hat, dass ich auf einmal Dinge wahrnehmen konnte. Es war fast so ein bisschen wie auf so einem LSD-Trip, als wenn irgendwie die Farben sind alle intensiver, ich sehe alles noch direkter, als wenn wirklich jedes Detail sich irgendwie weiter hervorhebt. Und ich dachte, wow, wie kann das sein, dass ich das nicht wusste? Wie kann das sein, dass ich durch ein paar simple eigentlich Tools und Commitment hier zurückkomme in ein Gefühl, an das ich mich erinnere aus der Zeit, von der ich Kind war? Dieses Gefühl von Staunen in die Welt zu gehen und diese Lebendigkeit in jeder Zelle meines Körpers zu spüren und zu sagen, wow, das ist das Leben, so soll das sein. Dass ich nicht in meinem Kopf bin, irgendwie sondern in dem präsenten Moment in meinem Körper spüre. Und das war der Moment, in dem ich entschieden habe, okay, ich habe hier was gefunden, was sehr, sehr wertvoll ist und das möchte ich mit der Welt teilen. Und dann habe ich angefangen, halt verschiedenste Ausbildungen zu machen, um mich wirklich zu committen. Und das ist immer noch das Herzstück meiner Arbeit.
Ja, wow. Also das spürt man total. Und ich merke so richtig, wie so ein Rückerinnern kommt, wenn du das so beschreibst, weil ich glaube, wir kennen ja diesen Moment, wie du sagst, so diese kleinen Peak-Momente, wo sich plötzlich sowas, so ein Tor aufgeht und wir uns so lebendig fühlen und dann ist ja oft so dieses so, oh, entweder ich möchte das festhalten oder ich brauche jetzt einen Orgasmus, also ich brauche einen Peak und dann haue ich es aber eigentlich wieder raus aus meinem Körper und damit so zu sein und wirklich diese Vorstellung, wenn ich mich öfter oder länger oder tatsächlich sehr oft in meinem Leben so fühlen könnte, wie sich das Leben verändern würde. So, das ist ja. Was viele Leute denken, ist ja, Self-Pleasure muss erstens Pleasure sein, also es muss sich immer gut anfühlen. Die meisten Menschen, mit denen ich über Self-Pleasure spreche, die denken an Masturbation, also so wie ich bringe mich halt zum Orgasmus. Und vielleicht kannst du da nochmal, du hast es ja schon beschrieben, dass es eigentlich um was ganz anderes geht, aber was so dieser Unterschied da drin ist. Das, ja.
Ja, voll gerne. Also ich glaube, der größte Unterschied zwischen Masturbation und Self-Pleasure ist halt, dass es bei Masturbation ein Ziel gibt und bei Self-Pleasure gibt es kein Ziel. Also bei Masturbation ist ja wirklich, dass sozusagen man legt es an auf einen Orgasmus, auf einen Release von Energie mit der Intention von Lust oder von Entspannung oder vielleicht Stressabbau. Und dadurch sieht Masturbation halt auch oft so aus, dass es sehr zielfokussiert natürlich ist. Das heißt, vielleicht die Berührung beschränkt sich auf den Genitalbereich. Die Berührung kann sehr repetitive, also im selben Muster sein. Und ja, für Emotionen ist da eigentlich nicht viel Raum, weil ja sozusagen die Augen auf dem Ziel sind, nämlich sozusagen sexuelle Energie aufzubauen und mit dem Orgasmus halt loszulassen. Und bei Self-Pleasure ist es wirklich, ist es eine erotische, verkörperte Praxis. Das heißt, es geht nicht darum, irgendwo hinzukommen. Es klappt auf jeden Fall besser, wenn man jedes Ziel sowieso loslässt. Und es geht darum, wirklich den Körper anzutreffen, wo er gerade ist. Und da, wo der Körper gerade ist, kann sein, dass der Körper zu ist, starr ist, verkrampft ist, dass wir im Kopf feststecken, dass wir gerade überhaupt keine Lust haben, dass wir uns vielleicht überwältigt fühlen von Emotionen oder taub oder was auch immer gerade sein kann. Und das finde ich ganz interessant, weil es ist diese Idee von so, ich habe Kopfschmerzen, ich will keinen Sex haben oder mir geht's nicht gut, ich möchte nicht intim sein. Mhm. Aber das ist eigentlich genau dieser Sweet Spot, wo wir dann, wenn wir einen Panzer oder eine emotionale Blockade oder einen Schmerz im Körper finden, wo der Körper sagt, schau dahin, triff mich hier an, hier ist irgendwas nicht im Fluss, hier, ich bin hier gerade nicht offen, denn das ist unser natürlicher Zustand, ist offen und lebendig und empfänglich und sensibel in unserem Körper zu sein. Wenn das nicht da ist, dann sagt der Körper, schau dahin und triff das an.
Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Ich würde mich wirklich wahnsinnig freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert, teilt und kommentiert. Ihr könnt auch total gerne auf meiner Webseite vorbeischauen, sarahschill.com. Und außerdem ist gerade ein neues Buch von mir erschienen. Das ist eine englische Gedichtsammlung, heißt Probably Out There Collecting Sparks. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr sie kauft, empfehlt, verschenkt. Und ihr findet alle Infos dazu auf meiner Webseite oder auf Amazon.
Und in Self-Pleasure ist es halt so, dass wir die Möglichkeit haben, die Blockaden, die dem im Weg stehen, dieser natürlichen Offenheit und Lebendigkeit, die anzutreffen, ohne sie fixen zu müssen, ohne sie zu verurteilen, ohne irgendwas daran zu ändern, sondern wirklich, was auch immer da ist, mit Liebe und mit Präsenz anzutreffen, zu halten, wahrzunehmen. Und was passiert, ist wunderbar. Denn wenn wir einfach nur präsent mit dem Gefühl sind, dann löst es sich oft schneller, als man eigentlich denkt, auf. Und da an diese Orte, wo vielleicht auch Taubheit sind, da einfach mit liebender Präsenz hinzugehen, dass also auf einer körperlichen Ebene, das Gewebe kann sich lösen, kann sich entspannen und auf einer emotionalen Ebene, das, was auch immer da feststeckt, kann wieder in den Fluss kommen. Das heißt, einfach nur präsent zu sein, zum Beispiel mit einer Blockade oder mit Taubheit, kann dann zu einem emotional Release führen, zum Beispiel vielleicht zu Tränen oder zu einem Gefühl von Wut, was aufsteigt, was dann ausgedrückt werden darf. Oder vielleicht ein Lachen, es kann auch freudig sein, dass da irgendwas bewegt werden möchte. Und das Gefühl kennen wir bestimmt alle, dass wenn wir einen Wutanfall hatten oder wenn wir ordentlich geheult haben, das Gefühl danach ist, ach, ich habe so viel mehr Raum in mir. Und genau das ist es. Emotionen ist Energie in Bewegung. Und die Energie ist dafür gedacht, in Bewegung zu sein. Natürlich leben wir in einer Gesellschaft, wo bestimmte Emotionen nicht willkommen sind. Deswegen schlucken viele von uns die runter und verlieren dadurch die Freiheit im Körper, ja, einfach flüssig zu sein. Und genau das können wir in Self-Pleasure halt machen. Also Self-Pleasure muss sich definitiv nicht immer gut oder lustvoll anfühlen, sondern manchmal kann es sich sehr herausfordernd und auch langweilig anfühlen, weil ich erstmal die Sachen in mir antreffen muss, die zwischen mir und meiner Lebendigkeit vielleicht stehen. Und das ist wirklich die Übung, um mich selbst auf einem tieferen Level anzutreffen.
Ist ja eigentlich auch so, wenn ich jetzt an meine Kinder denke oder auch an Beziehungen mit Partnern, mit Freunden, so wie wir miteinander im Umgang, was ich mir total schön vorstelle, einfach zu sagen, ich treffe dich da, wo du bist und bin da mit dir zusammen da. Und du hast irgendwann mal gesagt, auch bei Self-Pleasure, dass es nicht darum geht, eben was zu wollen von dem Körper, sondern dem Körper auch was zurückzugeben, was zu geben, eben diese Präsenz damit. Und ja, also mit uns, mit unserem Körper genauso zu sein wie mit anderen Menschen in dieser Verbindung von erstmal ist es willkommen und erstmal bin ich mit dem, was ist. Und es geht noch viel weiter als auf die Self-Pleasure, aber da ist wie so eine Wurzel, ne?
Mhm. Ja, definitiv. Und also, was ich so wichtig finde, ist nochmal uns vor Augen zu halten, wie sehr wir durch Masturbation unseren Körper kommodifizieren. Also wie wir wirklich, und das sehen wir natürlich auf dem Makro-Level, sehen wir das, wie die Erde und die Ressourcen ausgebeutet werden. Es geht nicht mehr darum, dass wir in einem Austausch sind, in einem Zuhören und in einem Geben und Nehmen, sondern es ist nur noch Nehmen, Nehmen, Nehmen. Und genau dasselbe Muster drückt sich auf dem persönlichen Level aus, durch Masturbation, nämlich ich will was von meinem Körper, der muss mir was geben. Dopamin-Hit, oh, schnell dies. Und natürlich genauso kann es halt auch sein, dass wir ja vielleicht unseren Partner begegnen, dass wir irgendwas Bestimmtes wollen, genauso wie wir es wollen und jetzt. Und natürlich ist das total schwierig, denn niemand von uns möchte kommodifiziert werden. Wir möchten gesehen werden in dieser multidimensionalen, komplexen, farbigen Art und Weise, wie wir ja sind, die sich ständig verändert, die unterschiedliche Launen hat, die in jedem Moment irgendwie anders und deswegen auch anders angetroffen werden möchte. Und da ist Self-Pleasure, und das ist, ob man Liebe macht mit sich selber oder Liebe macht mit einer anderen Person, das ist genau dasselbe Prinzip, nämlich kann ich mir oder kann ich einer anderen Person einfach begegnen, von Moment zu Moment zu Moment und einfach zuhören, was möchte denn eigentlich passieren, wenn ich mal alle Ideen und Konzepte und Ziele nebenbei stelle und einfach nur den Impulsen, den natürlichen Impulsen meines Körpers folge. Und das ist da, wo die Magie liegt, in dieser Präsenz zu sein und in der Sensibilität des Körpers, der beginnt zu tanzen. Das ist genauso wirklich wie beim Tanzen oder wie beim Singen oder wie beim Malen. Das ist eine kreative Praxis. Wenn wir zu viel hier oben irgendwie Ideen haben, was ich jetzt malen oder wie ich mich bewege, dann kommen wir aus dem Flow raus und dann wird es irgendwie kantig. Und genau dasselbe ist es beim Liebemachen. Das ist wirklich, je mehr ich die Ideen davon, wie es sein soll, loslassen kann, desto mehr kann ich in diesen natürlichen, kreativen, erotischen Fluss hineinkommen.
Aber ist natürlich auch ein Wagnis, ne? Also weil es heißt ja, ich zeige mich wirklich verletzlich, ich zeige mich dir, also weil dieses, ja okay, jetzt fühlt sich was vielleicht gerade nicht so gut an, aber es ist jetzt echt ganz schön ungemütlich, weil der andere ist gerade so schön im Fluss und jetzt gehe ich halt über meine eigenen Grenzen, jetzt gehe ich da kurz drüber, das passt dann schon, weil wir haben ja Muster, die irgendwie funktionieren, wirkt erstmal so viel einfacher, obwohl es ja dann oft man danach spürt, boah, irgendwas fühlt sich aber im Körper nicht stimmig an. Mhm. Aber so dieses so, ich zeig mich dir jetzt und ich sag so, boah, ich spüre gerade gar nichts oder ich spüre gerade gar Langeweile oder ich muss total heulen oder so, das in der Sexualität, ja, also erfordert ja schon ein großes Vertrauen erstmal zu sich selber. Also auch die eigene Scham, der man dann begegnet, zu sagen, so der gebe ich vielleicht auch Raum in dem Zusammenhang, damit ich wirklich ganz da sein kann, oder?
Ja, danke, dass du das sagst und danke auch, dass du nochmal sagst. Und natürlich, das Vertrauen fängt mit sich selbst an. Mhm. Weil genau das ist es natürlich. Und deswegen habe ich so eine Leidenschaft für diese Praxis und die Übungen, was ich immer wieder sehe, selbst in Räumen und Retreats, wo Menschen viel Erfahrung haben mit Tantra, mit Sexualität und sexpositiven Räumen, dass viele Menschen ein Riesenproblem damit haben, in ihrer eigenen Vertikalität zu bleiben. Und damit meine ich wirklich in der Selbstverantwortung zu sein, die eigenen Grenzen zu kennen, in der Lage sein, Emotionen zu fühlen und auszudrücken, in der Lage sein, Bedürfnisse auszudrücken, Wünsche auszudrücken. Das sind alles Fähigkeiten, die passieren hier. Und das ist natürlich unglaublich wertvoll. So, natürlich lernt man sowas auch in Partnerschaften, klar. Aber es ist unglaublich wertvoll, eine Praxis für sich selbst zu haben, um wirklich tief in sich reinspüren zu können, was will ich denn eigentlich in jedem Moment? Und die Feinfühligkeit zu haben, wenn das, was ich eben gerade noch wollte, sich geändert hat. Denn darum geht es. Es verändert sich in jedem Moment. Nur weil ich Ja zu etwas gesagt habe vor 5 Minuten, heißt es nicht, dass ich das jetzt immer noch weitermachen möchte. Und das ist auch wieder diese Fluidität. Und klar, das People-Pleasing, die Angst irgendwie zu viel, zu wenig zu sein, verlassen zu werden von einer Person, wenn wir wirklich dafür einstehen, das sind alle Ängste, denen wir begegnen und ins Auge blicken müssen. Und das kann im ersten Moment erstmal konfrontierend sein. Ja, aber langfristig würde ich immer fragen, um welchen Preis würde man das so weitermachen? Deswegen, ja, das ist also Arbeit mit der Sexualität ist Schattenarbeit. Das steht außer Frage. Also da wird man den dunkelsten und den unheimlichsten und den angsterfülltesten Anteilen von sich selbst immer wieder begegnen, weil wir natürlich auch mit dem Nervensystem arbeiten. Wenn wir mit der sexuellen Energie arbeiten, arbeiten wir auch daran, unsere Kapazität zu erweitern, mit Intensität zu sein. Und das ist genau sozusagen dieser Punkt, klar, Ekstase, jeder will Ekstase, oh, wunderbar, Orgasmen. Aber ja, Ekstase ist intensiv. Und deswegen ist es halt, wir müssen erstmal auf einem Nervensystem-Level unsere Kapazität erweitern, dass wir mit dieser Intensität sein kann. Und das ist Intensität von Emotionen, das ist Intensität von Empfindungen, das ist Intensität von Energie. Und diese Self-Pleasure-Practice ist wirklich dafür, diesen eigenen Kanal sozusagen weiterzumachen, damit wir mehr Energie halten können. Und wenn wir mehr in diesen Fluss kommen, die Anteile sozusagen, die wie kleine Steine oder auch manchmal große Steine im Fluss sind, wie zum Beispiel Traumata aus der Kindheit, Sachen, die wir immer noch halten, die werden früher oder später zum Vorschein kommen. Da geht kein Weg dran vorbei, wenn wir auf diesem Level mit dem Körper arbeiten. Und deswegen immer so ein kleiner Disclaimer für Menschen, die sagen, oh, ich möchte gerne mehr Lust und mehr Pleasure und eine mehr erfüllte Sexualität. Okay, also strap yourself in, weil es ist super, das zu möchten. Und wird nicht nur die Lust kommen, es wird auch sozusagen das andere Spektrum, also das ganze Spektrum wird kommen, nicht nur das, was irgendwie schön ist, sondern auch das Herausfordernde ist.
Da ist es ja vielleicht auch gut, jemanden zu haben, also das machst du ja in Räumen, in Retreats oder so, die du anbietest, der die einen da ein bisschen begleitet, oder? Weil ich glaube, nicht alle Leute haben diese Tools.
Ja, definitiv. Und ich muss auch sagen, als ich diese 120-Tage-Journey gemacht habe, ich hatte eine Handvoll von Tools, aber ich hatte bei Weitem nicht die Tools, die ich eigentlich gebraucht hätte, um diese Reise sanfter zu machen. Und aus dem Grund ist halt Juice, was mein Online-Kurs und auch ein Retreat, den ich mache, entstanden ist, nämlich, dass ich eine Struktur sozusagen aufgebaut habe, die dem natürlichen Öffnen des Körpers in der Geschwindigkeit des Nervensystems zuträglich ist. Denn was ich gemacht habe, ich habe mich mitten ins Feuer gestellt und ich habe gebrannt für diese Wochen. Und ich möchte das nicht unbedingt jedem empfehlen, deswegen sage ich, hey, es wird auf jeden Fall Momente des Brennens wird's geben, weil wir einfach durch alte Muster sozusagen durchbrennen. Aber es kann auf eine Art und Weise gemacht werden, die nachhaltig ist und wo wir halt immer wieder zurück in unsere Ressourcen kommen und dafür sorgen, dass unsere Ressourcen wirklich stabil aufgebaut und genährt sind, damit, wenn halt ein herausfordernder Moment kommt, das uns nicht völlig überwältigt, sondern wir uns selbst zurück in die Entspannung und die Sicherheit bringen können im Körper. Und ja, genau, deswegen biete ich das an, weil ich dachte, okay, ich möchte das gern weitergeben, aber ich möchte das eigentlich nicht auf eine Art und Weise weitergeben, wie ich es gemacht habe, denn das ist schon was am Extremende-Spektrum auf jeden Fall.
Und wenn du jetzt Tempel ausrichtest, also du richtest Tempel-Retreats und Tempel-Abende aus, also vielleicht kannst du einmal ganz kurz erklären, was Tempel für dich bedeutet und dann auch die Frage so, ja, wie gehst du dann mit oder geht ihr mit diesen Themen um, die sich ja in so einer Gruppenerfahrung auch zeigen können, Traumata, die auftauchen, ja, wie geht ihr damit um und was ist für dich Tempel?
Ja, danke, schöne Frage. Ja, Tempel für mich ist ein heiliger und ritueller Raum für Menschlichkeit und Lebendigkeit. Also ich finde es sehr wichtig hervorzuheben, dass Tempel keine Playparty oder Sexparty oder Swingerparty ist, nur weil es ein sexpositiver Raum ist. Ich finde es eher interessant zu sehen, dass viele Räume die sehr spirituell oder verkörpert sind, nicht sexpositiv sind. Also zeigt nochmal, wie ja, das eine, was irgendwie dann doch teuflisch ist, nämlich der Sex abgeschnitten ist. Deswegen, der Tempel ist ein Raum für Verbindung und für Selbstausdruck, wo Sexualität als ein natürlicher und lebensgebender Teil des Menschseins natürlich mit eingeschlossen ist. Und ja, wie wir damit umgehen, ist, dass wir sozusagen verschiedene Levels an Vorbereitung haben. Also wir haben erstmal, bieten wir Aufklärung an, also wir haben einen Podcast, wir haben eine Telegram-Gruppe, wo wir viel einfach darüber teilen, über die Intention von dem, was es ist und was es nicht ist, damit Leute schon mal ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen. Das ist das eine. Und dann haben wir natürlich den Anmeldeprozess, wo auch nochmal gesagt wird, was es ist, was es nicht ist und wo alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen an heiligen Vereinbarungen sozusagen zustimmen, damit wir einfach ein Gefühl dafür bekommen, und natürlich kann man das nie hundertprozentig sich darauf verlassen, aber ein Gefühl dafür bekommen, dass die Menschen wissen, dass Sachen passieren können dort, die sich vielleicht triggernd oder konfrontierend anfühlen und dass die Menschen dafür genügend Ressourcen haben, da reinzugehen. Und natürlich, wenn wir dann im eigentlichen Tempel sind, ist das, was am wichtigsten ist, dass wir alles sehr langsam angehen. Sehr langsam und sehr bewusst. Und dass wir die Menschen mit Werkzeugen stärken, dass sie in ihrer Vertikalität sehr verankert sind, bevor wir in die Horizontalität, also in die Verbindung miteinander gehen. Das heißt, dass wir natürlich auch Tools für Grenzen, für Konsens anbieten, für bewusste Kommunikation, Bedürfnisse ausdrücken, Wünsche ausdrücken, die heilige Pause immer mit einzubinden, damit wir uns wirklich spüren können, bevor wir sozusagen in eine Begegnung mit einem anderen Menschen halt hineinfallen.
Also eigentlich ein Übungsraum auf eine Art auch für, wie begegne ich, wie setze ich Grenzen, wie bin ich in der Verbindung mit dem anderen Menschen?
Genau, also so wie bei jedem Ritual machen wir halt Ritualvorbereitung. Das heißt, dass wir uns vorbereiten, unser Bewusstsein, unsere Herzen, unsere Körper vorbereiten, den Raum vorbereiten und so gemeinsam durch verschiedene Level von Ritualen sozusagen als Vorbereitung reingehen, bevor wir dann den eigentlichen Tempelraum öffnen, wo es dann einen Free-Flow gibt mit verschiedenen Bereichen, ja, wo die Menschen einfach erleben können, wie auf so einem Abenteuerspielplatz.
Und das heißt, wenn dann aber sowas aufkommt, während eines Tempelabends wie Trauma, dann geht ihr damit um, dann ist das genauso Raum auch in dem Moment, selbst wenn alle anderen dann in der totalen Pleasure und im Bliss sind.
Ja, definitiv. Genau dafür gibt es den Raum. Und das ist auch genau, glaube ich, das, was auch nochmal wichtig ist, hervorzuheben, ist, dass Trauma erfahren gehört zum Menschsein dazu. Also das Leben ist traumatisch. Und egal, wie wir versuchen, vielleicht Strukturen von Sicherheit um uns um raufzubauen und Grenzen zu setzen und dies und mit dem Menschen nicht und das kann auch, also Grenzen kann auch ins andere Extrem umschlagen, nämlich dass wir uns völlig versuchen, vom Leben abzuschließen sozusagen. Und deswegen, ja, Trauma, ich benutze das Wort nicht gerne aus verschiedenen Gründen, aber das kann natürlich im Tempel genauso wie überall im Leben passieren, dass einfach Sachen hochkommen, die, was ist denn eigentlich in dem Moment, wenn sozusagen Trauma in einem Tempelspace hochkommt? Das heißt, dass vielleicht eine Erinnerung und eine körperliche Empfindung, die mit dieser Erinnerung zusammenhängt, die sich überwältigend oder herausfordernd oder intensiv anfühlt, dass die zum Vorschein kommt. Und dann in dem Moment geht es einfach darum, dass das da sein darf und dass natürlich der Mensch, wenn er oder sie nicht in der Lage ist, sozusagen sich selbst daran zu erinnern, dass er oder sie jetzt hier in diesem präsenten Moment ist und dass das andere in der Vergangenheit ist, den Menschen dabei zu unterstützen. Wo wir natürlich, was wir tun, auf jeden Fall, aber ich glaube, es ist auch nochmal wichtig, irgendwie diese, ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen eine Polarität entstanden zwischen transformativer Arbeit und traumasensibler Arbeit. Und transformative und traumasensible Arbeit sind irgendwo das Gleiche. Und deswegen, ich habe das Gefühl, es sind so ein bisschen zwei Camps entstanden von Menschen, die sich gegenseitig angreifen darüber, wie Sachen gemacht oder nicht gemacht werden. Mhm. Und letztendlich, wenn wir zu weit sozusagen in die traumasensible Ecke reingehen, dann findet keine Transformation mehr statt, sondern einfach wir sind in unseren ganzen, in Watte eingebunden, um bloß keine schwierigen Erfahrungen zu haben. Und wenn es sehr in den transformativen Space halt geht, dann ist es, wir brennen immer nur weiter und noch intensiver und egal was passiert, wir müssen uns transformieren. Und da gibt es natürlich einen Sweet Spot in der Mitte und den versuchen wir im Tempel halt wirklich anzutreffen, dass wir sagen, okay, es wird Momente von Intensität geben und du bist da unterstützt, wenn das passiert, aber auch, was brauchst du in dem Moment? Wie kannst du dich auf diesen Moment des Tempels vorbereiten? Wie kannst du es nachbereiten? Was brauchst du vielleicht außerhalb noch von Unterstützung? Also da auch wirklich das Bewusstsein zu schärfen, um auch wieder die Selbstverantwortung zu stärken, damit im Tempel dann mehr Synergie mit den anderen Menschen möglich ist und mehr Fluss.
Ich finde es diesen Gedanken auch total schön, dass jemand nicht auf einen Menschen über sein Trauma zu gucken, also zu sagen, ich schaue auf dich nur dadurch und deswegen muss ich dich eben auch aus einem bestimmten Zusammenhang rausnehmen oder so extrem in Watte zu packen, dass du eigentlich nur noch daraus bestehst. Das finde ich total schön. Und zugleich finde ich es eine große Verantwortung, also solche Räume zu öffnen und damit umzugehen und also mit all dem, was sich dann da zeigen kann. Weil, wie du sagst, ja in der Sexualität sich eben so viel zeigt und so eine große Intensität drin liegt.
Ja, definitiv. Und deswegen, was wir halt ganz klar kommunizieren, ist, der Tempel ist kein therapeutischer Raum. Du bekommst da keine therapeutische Begleitung. Wir sind nicht deine Lehrer, wir sind nicht deine Therapeuten, wir sind nicht deine Coaches. Und was ich auch nochmal hervorheben möchte, was ich auch aus der Workshop sozusagen Kultur halt kenne, ist, es ist kein Kindergarten. Wir kommen da gemeinsam hin als erwachsene Menschen und können wir einander auch als erwachsene Menschen behandeln, wo wir einander nicht retten müssen, wo wir nicht sozusagen den anderen bemuttern oder bevatern müssen, sondern wo wir wirklich dieses Gefühl stärken können, wir sind hier in unserer eigenen Stärke und wie können wir einander unterstützen, dass diese eigene Stärke mit der Verwundbarkeit, die ja Teil der Stärke ist, wirklich scheinen darf, statt dem Menschen eigentlich die innere Stärke wegzunehmen, indem ich ihn oder sie bevormunde. Und das ist auch wirklich was, womit wir im Tempel auch arbeiten, ist diese, natürlich haben wir als Veranstalter und als Facilitator, tragen wir Verantwortung, wie wir diesen Raum öffnen. Und das nehmen wir garantiert nicht leicht. Und in dem natürlich mit dieser Power-Differenz, die natürlicherweise da ist, versuchen wir immer wieder diese Power-Dynamik zu kollabieren, um halt dieses Lehrer, Schüler, Eltern, Kind-Ding rauszunehmen, um wirklich zu sagen, ja, es gibt hier keinen sicheren Raum. Und wir können hier nicht für deine Sicherheit sorgen. Und wir sind hier nicht Mama und Papa, die sagen, das ist alles gut und wir halten dich durch die... Nein, es kann sein, dass du unglaublich konfrontiert sein wirst hier drin. Und dabei können wir nichts machen. Aber wir können als Menschen neben dir stehen und sagen, ich sehe dich in dem, was gerade bei dir passiert. Und wir können es nicht heil machen für dich. Aber es muss es auch nicht, weil das Dasein und die Präsenz und die Liebe ist genau das. Und ich glaube, dass halt in diesen Workshop-Spaces diese Möglichkeit oft vorweggenommen wird, weil wir solche Angst davor haben, was denn passiert, wenn wirklich jemand einfach mal aufbricht oder zusammenbricht und schnell irgendwas machen müssen. Und das natürlich auch oft dann aus der eigenen Angst heraus, das nicht halten zu können oder was es vielleicht in mir bewegt, dass es zu viel ist. Und ja, und so ist das ein Tanz im Tempel, das...
Ist ja für dich dann auch ein großer Learning-Prozess, oder? Also weil ich kann mir vorstellen, so wie ich dich erlebe und auch in deinem Auftritt so online, dass schon viel so Projektionen dir auch begegnen. Eben genau von dem, bitte rette mich, bitte mach mich genauso frei oder kraftvoll, wie du bist. Und dann immer wieder damit umzugehen, zu sagen, so nein, ich begegne dir jetzt, ich grenze mich gegen bestimmte Dinge vielleicht auch ab und bin dennoch total präsent, ist bestimmt auch ein großer Lernprozess, oder?
Ja, definitiv. Und ja, klar, die Projektionen kommen viel und schnell und dick und haben alle möglichen Qualitäten. Und klar gehört das dazu. Und genauso natürlich, wie ich die Projektion bekomme, bekommt jeder andere Mensch im Raum diese Projektion. Also natürlich, das ist das, was wir als Menschen machen. Wir projizieren Dinge aufeinander, die wir vielleicht gern integrieren möchten in uns selber. Und so heben wir andere Menschen aufs Podest oder verurteilen sie, weil sie so und so sind. Und klar, das ist irgendwie auch Teil des Menschseins. Und das ist auch eine wunderschöne, ja, Inquiry im Tempel. Also einfach zu schauen, ah, okay, wen finde ich denn besonders anziehend und besonders inspirierend und wen finde ich denn so richtig abstoßend? Und das ist meistens, wo die meisten Geschenke sind, in dieser Polarität, und zu gucken, okay, da ist auf jeden Fall viel Energie. Und ob es positiv oder negativ ist, ist eigentlich scheißegal, weil es eh ist es ein Wollen des Körpers, Teile von uns tiefer zu integrieren und nach Hause zu holen.
Ja, danke für das Erklären. Also, weil ich glaube, viele Menschen haben einfach die Idee von halt eine Orgie und dass es eigentlich um was komplett anderes geht.
Ja, und was ich auch da nochmal zu sagen möchte, was ich halt ganz wichtig finde, ist, dass wirklich, also wenn wir in diesen rituellen Raum des Tempels gehen, das ist wirklich so, als wenn wir in eine andere Zeit reisen oder in eine andere Dimension reisen. Also das ist einfach, es ist magisch und es ist heilig und es ist ein Gebet. Jeder Moment des Tempels ist ein Gebet. Und das kann ein Gebet mit dem Körper, mit der Lust, mit den Emotionen, mit dem kreativen Ausdruck sein. Und so wie man sich das vorstellen kann, ist vielleicht eine Person tanzt, eine Person meditiert, eine Person liest gerade die Orakelkarten, eine Person macht den Striptease, eine Person gibt Massagen, eine weint, eine lacht, einer stöhnt, einer hat einen Wutanfall. Und das alles koexistiert, genauso wie halt in einem gesunden Ökosystem, wo alle möglichen verschiedenen Kreaturen und Pflanzen koexistieren, miteinander in Harmonie. Dass nichts irgendwie, dass diese krasse Individualität, die ich glaube, wir gerade in unserer westlichen Gesellschaft so eingedrillt gekriegt haben, dass die weichen darf und natürlich wir uns immer noch total spüren, aber wir uns auch in einen natürlichen, harmonischen Fluss mit einem Gruppenfeld hingeben dürfen, wo wir keine Anteile von uns verstecken müssen, um dazuzugehören, sondern wo die Anteile, die wir bringen, wirklich diesen Stoff, was sozusagen alle verschiedenen Fäden, die zusammengewoben werden, unser Faden wird gebraucht, um halt dieses Kunstwerk herzustellen, was die ganze Gruppe gemeinsam webt. Und vielleicht ist mein Faden heute, dass ich ganz viel Trauer mitbringe oder ganz viel Freude oder ganz viel Lust oder Verspieltheit. Und alles zusammen webt halt dieses einzigartige Netz, was wir in der Gruppe co-kreieren. Und darum geht es wirklich.
Und wie geht es dir, seit du so in der Welt bist und dein Leben lebst, so in deinen Beziehungen im Außen? Hat sich da viel verändert?
Ja und nein. Also ich habe meine verrückten Freunde und Menschen, die ich vorher schon hatte. Ich habe 7 Jahre in London gelebt mit vielen Künstlern und verrückten Menschen, die eh irgendwie außerhalb des Status quo leben. Deswegen hat sich da nicht viel verändert. Und gleichzeitig hat sich natürlich alles verändert. Die Art und Weise, wie ich mit Menschen kommuniziere, die Art und Weise, wie ich in meinem Körper mich mit anderen verbinde, Intimität, Sexualität, meine Kapazität, mit Konflikt in Beziehung zu sein, in die Tiefe zu gehen, ja, mit Partnern nochmal auf einem ganz neuen Level. Also, ja.
Ja, was ich schön fand, war eine Sache, die du mal gepostet hast, so dass das Eros bei dir auch innerhalb von Freundschaften stattfindet. Und das ist ja genau das, was du eigentlich gerade beim Tempel beschrieben hast, dass es geht nicht um die Sexualität, sondern die Sexualität ist ganz natürlich Teil von allem anderen, wie eben alle anderen Energien auch und Anteile auch. Und das fand ich was total Schönes, dass es eben auch nicht diesen einen Partner gibt, der uns da komplett erfüllen muss und wo Berührung stattfindet, sondern das in jede Beziehung auf die eine oder andere Art mit reinzunehmen.
Mhm. Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist einfach was ich, ja, wo ich ganz leidenschaftlich drüber rede, dieses Dekonstruieren von diesen heteronormativen, monogamen Boxen. Nichts verkehrt mit monogamen Hetero-Beziehungen, können wunderschön und frei und nährend sein. Aber wenn das halt irgendwie der einzige Kanal sozusagen ist, wo wir unsere Lebensenergie hinchanneln, dann vermissen wir, glaube ich, ganz viel langfristig. Und natürlich ist dann auch einfach unglaublich viel Abhängigkeit an diese Beziehung gekoppelt, wenn wir sozusagen alle Nähe und Intimität halt nur dort suchen. Ist auch ein unglaublicher Druck auf dann dieser einen Person, die das alles halten muss. Also ja, und dass wir ja sinnliche Wesen sind, die im Rudel leben und die Berührung brauchen und Haut-an-Haut-Kontakt brauchen. Das weiß man bei Babys, wenn die keinen Haut-an-Haut-Kontakt bekommen, sterben sie. Also das ist wirklich, es ist lebensnotwendig, dass wir mit anderen Menschen intim, Körper auf Körper zusammen sind, uns umarmen. Ja, und es natürlich ganz viel Scham da auch ist. Also natürlich gerade auch bei Männern unter Männern halt wirklich sinnlich und sanft und nah untereinander zu sein. Das ist, glaube ich, bei Frauen noch ein bisschen einfacher oder ein bisschen weniger stigmatisiert. Aber da gibt es noch ganz viel aufzulösen. Das ist auch der Grund, warum wir halt den Tempel öffnen, um auch den Fokus auf eine Person, die wir vielleicht attraktiv finden, loszulassen und einfach mal ohne die Boxen, die wir auf Menschen raufprojizieren, einander begegnen und sagen, oh, und da ist ein Mensch und ich habe eigentlich keine Ahnung, wer das überhaupt ist oder was für eine Geschichte er hat, aber diese Hand oder diese Haut fühlt sich gerade gut an und fühlt sich nährend an für mich und ist ja eigentlich auch scheißegal, weil ich verbinde mich gerade mit etwas, was tiefer geht als die Persönlichkeit und die Identität, sondern ich verbinde mich auf einem Level, was wirklich ja etwas sehr Feines ist, ob man es die Seele nennt, ob man es den Spirit nennt, ob man es die Energie nennt, aber auf jeden Fall was sehr viel mystischer ist. Und das die Möglichkeit bekommen viele Menschen nicht, weil es, naja, der oder die ist ja nicht attraktiv oder was man vielleicht und wie schnell man sich abschneidet davon, halt in eine authentische, wunderbare Begegnung kommen zu können dadurch. Mit Freunden oder auch mit Fremden.
Du hast ein Programm, es heißt Burn the Script und so heißt auch deine Telegram-Gruppe. Und was ist das? Was ist dieses Script, das du verbrennen möchtest?
Das Script ist alles das, was von außen sozusagen auferlegt wird, was nicht aus dem tiefsten, authentischen Kern unseres Seins kommt. Also vielleicht alle Ideen von dem, was ich machen sollte oder wie ich aussehen sollte oder wie ich mich verhalten sollte oder wie ich reden sollte, kennen wir ja wahrscheinlich. Ach, das soll man ja eigentlich, das macht man ja eigentlich nicht. Sagt wer, frage ich mich da. Wer hat diese Regeln geschrieben und wann habe ich gesagt, dass ich denen zustimme? Und das sind natürlich all die limitierenden Glaubenssätze, die kulturellen, religiösen Strukturen, das, was wir durch unsere Familie mitbekommen haben, die wir auf einem unterbewussten Level aufgesaugt haben, die uns auch wieder limitieren können in dem Ausdruck unserer Kraft und unserer Lebensenergie. Und das ist das, was ich durch Self-Pleasure halt immer mehr gespürt habe, ist, okay, je tiefer ich wie in so einer Spirale in den Kern meines Körpers hineinreise, desto weniger mache ich mir irgendwelche Gedanken oder Sorgen darum, was irgendwer anders sagt, was ich machen oder lassen sollte. Also es war wirklich, dass ich das Gefühl hatte, so wow, meine eigene Kraft und meine Authentizität kommt immer mehr online und diese Stimmen von außen, die mich teilweise wirklich so krass dominiert haben, die werden einfach immer leiser. Klar, kann ich auch nicht sagen, dass die immer weg sind. Klar bin ich auch immer noch mit solchen Dingen konfrontiert. Ich kann jetzt nicht sagen, ah, und ich bin völlig frei davon, irgendwie was andere Menschen denken oder von vielleicht Ängsten, die ich habe. Aber ich kann wirklich sagen, dass ich das Volumen davon dadurch sehr, sehr runtergedreht habe. Hm. Und das ist halt auch wieder, das ist einfach eine Praxis in Verbindung mit der eigenen Stimme durch den Körper zu kommen. Ja, und darum geht's bei meinem Script.
Das große Buch der Geschichten, wenn es sowas gäbe, auch für die Nachwelt. Und du könntest eine Geschichte darin beitragen oder einen Song oder ein Gedicht, was auch immer. Gibt es da was, was dir spontan kommt, was du reinschreiben würdest?
Ja, also ich würde den Moment wahrscheinlich reinschreiben, in dem ich sozusagen den Where I Hit Rock Bottom, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber wo ich sozusagen meinen, ja, Breakdown, Breakthrough gehabt habe. Da war ich in Mexiko und saß am Strand, nachdem mein damaliger Partner mich verlassen hatte. Und ja, bin da wirklich so in meine Dark Night of the Soul reingekommen, dass ich so tief wirklich gefallen bin und mein Körper so, ja, in einen Zustand gegangen ist, wo ich dachte, okay, hier, ja, das war's jetzt. Ich werde sterben. Also da sind so viele tiefe Verlustängste haben sich in dem Moment, sind halt wahr geworden, dass ich einen Zustand der Verzweiflung erreicht habe, von dem ich nicht wusste, ob ich jemals wiederkomme. Und es war interessant, weil ich glaube, ich war schon mal ein paar Male vorher in meinem Leben nah an diesem Zustand dran, vor allem als mein Vater gestorben ist. Aber ich habe das Gefühl, ich habe mich da nie richtig durchfallen lassen können. In dem Moment habe ich mich einfach ganz durchfallen lassen und bin, habe ich wirklich das Gefühl, wie an das Zentrum von allem gereist. Und was dann passiert ist, ist, dass ich wie, ja, halt Panzer oder ich weiß nicht, halt irgendwie Schichten, die auf mir lagen, mit denen ich versucht hatte, mich zu beschützen, dass die aufgesprungen sind und sich gelöst haben, sehr, sehr schnell. Ich habe dann, glaube ich, 3 oder 4 Wochen am Stück 8 Stunden pro Tag geweint, also es hat nicht mehr aufgehört. Und das war wie so ein tiefer Reinigungsprozess, wo die Trauer in mir so ekstatisch und so liebend und so erfüllend war, dass es wirklich das Gefühl war, ich kann endlich alles loslassen. Und es tut so weh, aber endlich halte ich nicht mehr fest, sondern ich lasse mich einfach hier mitziehen und ich schwimme mit. Und dass Ekstase in Trauer möglich wäre, hätte ich nicht gedacht bis zu dem Moment. Das ist auch der Moment, wo mein Körper aufgewacht ist und ja, ich eine neue Lebendigkeit in mir gespürt habe, die ich vorher nicht kannte. Und das würde ich, glaube ich, gerne jedem mitgeben. Einfach dieses, wenn es richtig schwierig und richtig herausfordernd, richtig eng wird und eigentlich alles in dir zumachen will und sich abwenden will, bleib da und mach auf. Und das ist wirklich der Moment der Alchemie. Das ist, wo all die Magie passiert. Das ist, wo wir Sachen in uns verändern können, die vielleicht seit Generationen von Menschen so in uns sind. Und dieses Brennen, die Fähigkeit, da sitzen zu bleiben in dem Schmerz, das ist das Wichtigste, was ich mitgenommen habe aus dieser Zeit.
Wow. Ja, ist ganz schön angekommen. Also sowohl der Schmerz als auch das, die Schönheit und die Transformation da drin. Also ja, vielen, vielen Dank.
So gerne.
Das war Luzi Potts bei Collecting Sparks. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin berührt und beeindruckt von Luzis Weg und ihrem offenen Teilen. Und ich bin dankbar für ihre Entscheidung, andere Menschen mit ihrer Arbeit zu unterstützen. Die Vorstellung, in einer Welt zu leben, in der wir alle mit uns selbst, unseren Körpern und der Natur verbunden sind und unsere volle Lebensfreude spüren, ist wunderschön. Dazu braucht es allerdings Mut. Das zeigt dieses Gespräch. Wie Luzi sagt, Arbeit mit der Sexualität ist auch Schattenarbeit. Deshalb lege ich allen, die sich dafür interessieren, Luzis Kurse und Retreats ans Herz. Die Informationen dazu findet ihr in den Shownotes. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gerne, kommentiert und abonniert meine unterschiedlichen Kanäle, das würde mich sehr glücklich machen. Wir hören uns wieder zur nächsten Folge von Collecting Sparks. Alles Liebe, Sarah.